Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Schön, einfach auch hier miteinander frühstücken zu können. Doch auch ein deutlich nennenswertes Mehrmaß an Freiheit und Gemeinschaft erleben zu können, tut sehr gut. Ja, das Thema, wir haben heute Ostersonntag. Was würde sich mehr anbieten, als zu sagen, der Herr ist auferstanden. Das muss einfach sein, jawohl. Das Thema lautet aber etwas anders. Und muss man das immer einschalten, auch da gilt, man muss den Schalter finden. Gucken wir mal. Ja, genau, wunderbar. Das Thema für heute Morgen. Dankeschön. Lautet, Jesus lebt für mich. Also, dass Christen glauben, dass Jesus lebt, das ist auch gesellschaftlich bekannt. Und auch für die meisten Christen ist klar, die sich Christen nennen oder irgendwo eine Konfessionszugehörigkeit haben, haben übrigens in Deutschland jetzt mittlerweile weniger als 50%, mal nur so am Rand erwähnt. Also nur noch, glaube ich, 48,5% der deutschen Einwohner sind auch Mitglied irgendeiner Kirche. Ja, dass Jesus lebt, würden viele Christen oder die sich Christen nennen, unterstreichen, aber lebt er denn wirklich auch für mich? Ja, ist er da irgendwo? Nein, ich glaube, er lebt wirklich für mich, also für jeden von uns, der das möchte, ganz persönlich. Und ich habe einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium, wo die Geschichte, die auch in zwei anderen Evangelien berichtet wird, für mich am schönsten dargestellt ist. Und zwar eine der womöglich circa sieben, man weiß es nicht ganz genau, aber sieben sind berichtet, Situationen, wo Jesus seinen Jüngern erschienen ist, was ihm sehr wichtig war. Und da heißt es, war Abend geworden an jenem Sonntag oder eigentlich heißt es am ersten Tag der Woche. Und die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. So viel mal als Text und ich werde noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein kostbares Wort. Ich danke dir für diese Begebenheit, gut 2000 Jahre zurück. Und ich danke dir vor allem, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du auch heute Morgen in unserer Mitte bist. Und ganz egal, was unsere Situation ist, wie frei oder wie verschlossen Dinge sind in uns, in unserem Herzen, du hast Mittel und Wege spürbar, erfahrbar in unsere Mitte, in unser Leben einzutreten. Und das bitte ich dich von ganzem Herzen, dass wir das vielleicht erstmalig oder wieder ganz neu realisieren. Du lebst, du bist für mich gekommen, du bist hier, du lebst für mich, in Jesu Namen, Amen. Ja, Jesus tritt in die Mitte, in einen Raum, der wahrscheinlich, man weiß nicht, wo es war, aber ich denke, wenn er abgeschlossen ist, du kannst, wenn du irgendwo ein Haus hast, wo bekannt ist, dass sich gewisse Leute treffen, die gesucht werden, kannst du noch so viel abschließen, das nützt gar nichts. Ich denke, es war ein Ort der Geheimhaltung und vor lauter Angst war er noch abgeschlossen. Und die Jünger, sie hatten mittlerweile von den Frauen und auch von anderen Jüngern schon, haben sie schon berichtet bekommen, von Petrus, dass Jesus auferstanden ist, aber wie wir nachher herauskriegen, waren sie da noch voller Zweifel oder konnten das nicht fassen, weil an anderer Stelle sagt, im Markus Evangelium wird uns das berichtet, da schilt Jesus die Jünger und sagt, ja, wo ist euer Glaube oder schilt ihren Kleinglauben eigentlich wortwörtlich. Also sie waren voller Angst. Und ich denke, Angst ist ein Thema, das natürlich auch uns immer wieder berührt, das uns trifft. Also bis heute, denke ich, also zumindest geht es mir so, haben wir auch einen gewissen Respekt, zum Beispiel vor einer Covid-Ansteckung. Man weiß nicht, wie es verläuft. Ich denke, die meisten treffen vernünftigerweise auch gewisse Vorkehrungsmaßnahmen, sei es Hygiene, Schutz oder Impfung und so weiter. Aber letztendlich, das alles ist kein Garant. Solche Dinge können uns lähmen. Bis heute trauen sich auch vor allem ältere Leute nicht aus dem Haus, verriegeln sich auf die Art und Weise auf irgendeine Art und denken, gut, klar, je weniger Kontakt, umso weniger Risiko. Wenn es euch nach dem geht, ist es am besten, man bleibt im Bett und dort sterben die meisten Leute. Ne? Also so, man sieht, Angst ist es, kann hilfreich sein, eine gewisse Vorsicht vor bestimmten Dingen, und doch heißt ja auch das Sprichwort, Angst ist ein schlechter Berater. Jesus wusste, wie die Jünger drauf waren. Er wusste, dass sie die Situation, dass er, den sie ja leibhaftig, also als Mensch aus Fleisch und Blut, der göttliche Wunder tat, sie haben ihn ja als Mensch wahrgenommen, dass sie das nicht realisieren können, dass dieser Mensch, der am Kreuz gestorben ist, dass der auf einmal wieder da ist. Obwohl es Bekannte, engste Bekannte gesagt haben, der lebt, der ist nicht mehr da. Wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ihn gesehen, mit Füße berührt. Es war anscheinend wie weggeblasen. Und in der Situation kommt Jesus, er spricht dieses Friede sei mit euch aus, sage ich nachher noch was dazu, und es kommt was ganz, ganz Elementares. Er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite, und in dem Moment, als die Jünger das sahen, sie haben ihn offensichtlich an seiner Gestalt nicht erkannt. Und es wäre ja alles Rotscher gewesen, alles locker, Jesus ist da. Und ich denke, das ist auch noch so ein Punkt, was uns oft auch so geht. Jesus ist in irgendeinem Wissen, eigentlich Jesus ist da, er lebt, aber wir können nicht immer greifen. Und jetzt macht Jesus etwas, was er wusste, was diese Jünger jetzt brauchen. Und das ohne irgendeinen Kommentar oder Gebet oder einen Ruf von den Jüngern, weil an anderer Stelle heißt, sie dachten, es wäre ein Geist. Wie kommt er hier rein? Türen verschlossen. Ein geheimer Ort. Aber Jesus hat Mittel und Wege, sich uns zu offenbaren, sich uns zu zeigen. Er weiß, wo unser Zweifel ist. Er weiß, wo unsere Ängste sind. Er weiß, wo wir nicht weiter wissen. Und er macht jetzt etwas, was offensichtlich bei den Jüngern die Herzen öffnet. Die Angst auch vor ihm wegnimmt. Wer kommt da rein? Ich weiß nicht, was unsere Mauern sind. Es gibt ja in der gerade eine neue, relativ neue Bewegung, auch im Ehedienst unter Christen, nothing hidden, nichts verborgen. Partner sollten nichts voreinander, keine Geheimnisse haben. Naja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube, es ist grundsätzlich gut. Bin mir nicht ganz sicher, ob es bei allen Dingen wirklich gut ist, wenn der Partner alles weiß. Aber gut ist, dass Jesus offensichtlich alles weiß. Also es macht die Nummer, die Anstrengung, die wir vielleicht uns geben, ein Geheimnis zu haben vor Menschen oder vielleicht sogar vor engsten, anvertrauten Menschen, die Nummer können wir uns bei Jesus wirklich schenken. Er wusste, wo die Jünger sind. Und er hatte Mittel und Wege, einen Ort, wo ein normaler Mensch niemals hingekommen wäre, ohne Brecheisen, ohne die Tür aufzubrechen, ohne das Dach abzunehmen, reinzukommen, plötzlich da zu sein. Und sie durften ihn anfassen. Also es war Fleisch und Blut, sensationell, phänomenal, menschlich unvorstellbar. Ich hatte ja vor jetzt gut einer Woche eine Augen-OP. Mein rechtes Auge, muss das gleich mal die Brille abnehmen, dass ihr mir das glaubt. Mein rechtes Auge hatte nur noch ca. 30% Sehkraft aufgrund eines, man nennt es, fällt mir gar nicht, altersgrauer Star. Also völlige Lüge. Aber Fakt war, das linke Auge ist bei mir eher ein bisschen schwächer, deswegen hängt es auch ein bisschen runter, vor allem wenn ich müde bin. Tatsache ist, ich habe das, man merkt das nicht so stark, weil immer das Gehirn, so seht ihr mal, was für ein intelligentes Gehirn euer Pastor hat, also das Gehirn, das macht es immer so, dass es das bessere Bild nimmt. Und ich sehe es mit einem Auge scharf. Also nie, noch nie wart ihr so scharf wie heute. Ist ja auch Ostern, ne? Und ja gut, das klingt jetzt alles super easy, aber ich kann euch sagen, ich hatte eine, ich sage es jetzt einfach, Scheißangst. Es ist mein besseres Auge, das auf einmal nicht mehr richtig sieht. Und das Auge ist zwar so von dem, was man sieht, das kleinste Organ, ja, was wir so tragen. Und ich weiß natürlich von der Medizin, dass es ein kleiner Eingriff ist und dass das Risiko einer Infektion alles minimal ist, 1/2000, also 0,2%. Aber das hat man mir vor meiner Zahn-OP oder Implantaten auch gesagt und plötzlich war eins weg. Und wie gut ist, wenn man Geschwister hat, die beten. Die habe ich natürlich auch in meinem näheren Umfeld alle angesetzt. Und es saß ich dort, erst wurde die OP mal nach hinten verschoben, dann nach vorne und du freust dich irgendwann, denkst, hör diese blöde Warterei auf. Und ich habe ein ganz seltsames Phänomen erlebt. Ich habe diese Anspannung, mein Blutdruck war auch gemessen höher. Ich habe normalerweise 115, 120 zu 70, war doch 140 zu 80. So richtig, wie wenn ich so an ca. 50 Volt Digitalstrom angeschlossen bin, so eine Spannung. Aber könnt ihr es glauben oder nicht, spielt auch keine Rolle. Ich habe es einfach erlebt. Ich war innerlich trotzdem ruhig. Und mir fiel dann die Stelle ein, wo Jesus im Garten Gethsemane war, er hat es ja wohl in ähnlicher Form erlebt, seine Schweißtropfen wurden wie Blutstropfen, heißt es. Man weiß, und kann es auch belegen, dass es so einen Zustand gibt im totalen Stress. Und trotzdem, wenn er das lest, er war souverän. Er war der, ja, könnt ihr in der Stunde mit mir wachen, er hat den Ton weiter angegeben, er hat sich einfach gefangen nehmen lassen, ohne. Sensationell, Jesus hat Mittel und Wege, mir in meiner Frage, in meiner Angst, in meiner Not zu begegnen. Und er tut es ganz individuell. Hört mal, wir haben Jesus nie live als Mensch aus Fleisch und Blut erlebt. Für uns ist aus Gottes Sicht ganz sicher und aus meiner Überzeugung nicht notwendig, dass wir ihn jetzt einfach mal eben so hier sehen. Ja? Er sagt ja auch später, selig sind die, die glauben, die nicht sehen und dennoch glauben. Aber er weiß, dass auch wir immer wieder solche Bestätigungen oder Erlebnisse brauchen, wo wir spüren, er lebt. Und ich möchte dich da ermutigen und dir wirklich bezeugen, er lebt und er tritt auch in meine Situation hinein. Er sieht mich, er sieht meine Lebenssituation und tritt hinein. Nächster Punkt, den halte ich auch für unwahrscheinlich wichtig. Jesus spricht mich individuell an. Er sagt, er kommt in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, im Markus-Evangelium schildert sie auch, er schallt ihren Unglauben, ihr Kleingläubigen, aber dennoch, auch dort spricht er sie an, Friede sei mit euch. Und ich finde es eigentlich total cool, weil sie haben ja alle letztendlich total versagt. Ich meine, der eine, der hat eine große Lippe gehabt, der Petrus, der hat gesagt, nee, also ich bleibe bei dir, ich halte zu dir, ich stehe zu dir. Aber weggelaufen sind sie alle. Wo es in die Wurst ging, waren sie alle nicht gefunden. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn nicht Gottes Gnade in besonderer Weise bei mir, wenn es um die Wurst ging, wenn es um mein Leben ging, und man hat ja auch ein bisschen was um sich rum, man hat Frau, man hat Kinder, Kindeskinder, ich würde die Arme unter die Füße nehmen und weg wäre. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist Friede, Shalom. Macht euch keine Vorwürfe und er macht ihnen keine Vorwürfe. Er wusste, dass es sie überfordern würde. Totalausfall, weggelaufen. voll Zweifel, Unglauben. Sie glaubten nicht, dass Jesus lebt. Sie konnten es nicht glauben, trotz Zeugen. Und er wusste und spekulierte, wenn er ausspricht, Friede sei mit euch, dass sie wieder Frieden in ihr Herz bekommen würden. Zu merken, dass Jesus spricht, kann man eigentlich nur, wenn man ihn bittet, dass er doch in mein Leben hineinspricht. Und das tut er auch, wenn ich ihm die Gelegenheit gebe. Das ist eigentlich eines der schönsten Dinge, die uns Gott auch gegeben hat, dass wir auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander kommunizieren können. Und ich finde, das ist das stärkste Zeichen von Wertschätzung, deswegen auch hier diese Nahbarkeit, wenn man sich einem Menschen zuwendet. Ich merke das, dass es uns immer schwerer fällt, mit unserer doch sehr kranken, demenzkranken Oma, meine Schwiegermama, zu sprechen, weil man gar nicht so richtig weiß, was kommt an, was kommt nicht an. Und doch merken wir, dass sie ein großes Bedürfnis hat. Und ich laufe oft dran vorbei, weil das mir eine besondere Energie auch kostet, mit jemandem zu sprechen, wo du weißt, 5 Minuten später ist von dem Gespräch nichts mehr da. Aber der Moment, den du dies auch so einem Menschen schenkst, der wird wahrgenommen, die Stimmung wird wahrgenommen. Und es kostet echt Energie, ich sage es einfach so, mit da zu sprechen. Aber wir wissen natürlich, und nicht immer handeln wir nach unserem Wissen, aber wir wissen, genau das ist das, was dieser Mensch oder so ein Mensch am meisten braucht. Und Gott weiß es auch. Ich habe das hier an der Stelle auch schon gesagt, man weiß, dass Kinder sterben, die keine Zuwendung, die keine Ansprache bekommen. Und es ist einfach ein Ausdruck von Gottes Wertschätzung uns gegenüber, dass er tatsächlich zu uns spricht, dass uns auch sein Wort anspricht. Das ist Wertschätzung. Und es ist etwas, ich glaube, da machen wir alle große Fehler. Es geht nicht nur darum, dass wir miteinander sprechen, es kommt ja auch darauf an, wie wir miteinander sprechen. Und deswegen ist es gut, wenn wir, wo es immer nur irgend möglich ist, einander auch diese Wertschätzung, die Gott uns gegenüber gibt, einander zum Ausdruck bringen. Das gelingt nicht immer, aber wie heißt es so schön, wenn man zu Fall kommt, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Dann nehmen wir einen neuen Anlauf. Und wo wir merken, dass man richtig ins Fettnäpfchen gelangt kann, da kann man sich ja auch mal entschuldigen. Fand ich übrigens auch stark von unserem Gesundheitsminister, wo er einfach auch, oder auch unsere Ex-Bundeskanzlerin, wo sie einen Fehler gemacht hatten, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Das machen ja Politiker normalerweise nie. Ich meine Fehler, entschuldigen schon gleich zweimal nicht. Nein, das finde ich einfach cool, wenn wir das hinbekommen, hier einfach auch wertschätzen, miteinander zu kommunizieren. Ein nächster Punkt, der gefällt mir fast am besten, das ist, für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das sagte er zu Thomas, das ist eine Woche später gewesen, da erschien er ihm nochmal, gleiche Situation, immer noch abgesperrt, wieder abgelegen. Thomas sagt, alle berichten, Herr ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Er sagt, nee, ich will ihn sehen, ich will selber meine Hände in seine Wunde legen, in seine Seite legen und ich will ihn anfassen, ich will das sehen. Und er kommt zu Thomas, ohne dass Thomas zu ihm ein Wort sagt, Gott sieht, Gott hört, sagt er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand auf die Wunde an meiner Seite, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Also der Thomas ist ja für uns, man spricht das schon auch gesellschaftlich, viele kennen das vom sogenannten ungläubigen Thomas. Vielleicht ein Grund, warum der Name im Ranking ein bisschen zurückgegangen ist. Aber was mir erstmalig aufgefallen ist, Thomas war ja kein Haar schlechter wie die anderen und umgekehrt die anderen 10, Judas war ja weg, waren ja kein Haar besser wie er, die waren ja genau gleich. Nur er war ja nicht dabei und der hat gesagt, also das muss ich selber erleben. für mich ein Zeichen, für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Eigentlich nach so vielen Zeugen, nach so vieler Zeugenmund, Leute, die er kennt, hätte er doch glauben müssen, Jesus ist auferstanden. Er konnte es irgendwie nicht. Er muss sagen, ich will das sehen, ich will ihn berühren, ich will das machen. Und Jesus kommt rein, null informiert von irgendjemand und sagt genau das, was er möchte. Komm her, berühre mich da, guck her, meine Hände, meine Füße, die Seite, darfst du gar die Hand reinlegen, da haben sie mal reingestochen. Und wenn ich das sage, für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle, dann weiß ich das von einem, den ich sehr gut kenne. Der steht vor euch. Also auf mich hätte da so im Alter zwischen 14 und 18 kein Pfifferling gegeben. War ein sehr schwieriger Fall. Ich bin so heute manchmal noch so ganz zwischendurch mal, ganz selten, kommst mal nur so ein bisschen so unscheinbar durch. Und ich finde es so stark. Jedem von uns gibt es Menschen, Leute, die einem unwahrscheinlich auf den Zeiger gehen. Immer wieder. Und ich finde es so cool, wenn einen dann der Herr immer so schön erinnert und sagt, hey, was weißt du, was ich aus dem oder derjenigen oder demjenigen noch alles machen werde? Auf mich, also ich glaube, meine Eltern, die haben auf mich kein Pfifferling mehr gegeben. In Drogen verstrickt, von der Schule kein Bock mehr. Leben ist Müll, hat mir unser Sohn auch mal irgendwann erklärt, er möchte eigentlich unter die Brücke. Glaub diese Dinge nicht. Glaub dran, dass es für Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt, auch nicht in deiner Familie. Und selbst wenn du vielleicht von dir selber denkst, was sehr schade wäre, ich bin doch der größte Lump. Ich sage dir, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, wenn du erkannt hast, dass du von dir selber aus nicht gerecht bist, dass du eigentlich ein Schlitzohr bist, ist eine gute Voraussetzung, weil die Leute haben es eigentlich leichter zu verstehen, dass sie jemanden brauchen, der ihnen hilft. Das muss man manchmal den Leuten, die so viel mitgekriegt haben und eigentlich liebe Leute sind, erklären, dass sie auch die Gnade Gottes brauchen. Die tun sich dann manchmal ein bisschen schwerer. Und dann kommt das absolut Größte an, als Finale, als Showdown von dieser Begegnung, spricht Jesus sie an und stellt sie, die Totalversager, auch an anderer Stelle Kleingläubigen genannt, in den Dienst. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann haucht er sie an, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Hochinteressant, dass Jesus hier noch vor der eigentlichen Ausgießung des Heiligen Geistes seine Jünger beauftragt und ihnen den Heiligen Geist hineinhaucht, und verbunden mit dem Auftrag, dass sie über Menschen die Vergebung Gottes aussprechen können oder umgekehrt auch erkennen können, um das geht es nämlich, dass sie nicht geschehen ist. Eins ist klar, vergeben kann nur einer, das ist Gott. Aber wer voll Heiligen Geistes ist, der kann spüren, wo ein Mensch Dinge bereut, wo ihm Dinge leid tun, wo ein Mensch versöhnt werden will mit Gott oder eben nicht, wie es bei Simon, bei dem Zauberer Simon der Fall war. Und Petrus sagt, du bist voll bitterer Galle. Du und dein Geld, ihr könnt sonst wohin fahren. So läuft es nicht. Ich gebe euch da jetzt ein kleines Beispiel. Gott ist ja immer gut. Im Vorfeld von den letzten Tagen kamen zwei Personen, ein Ehepaar auf mich, einzeln auf mich zu. Sag natürlich keinen Namen und überhaupt. Und es waren beides mal circa einstündige Gespräche. Also Menschen aus, nicht einmal aus dem engeren Umfeld, aber fand es dann schon irgendwie cool. Anruf und können wir mal mit dir, mit ihnen sprechen. zwei Menschen, die im Moment einfach ihre Schwierigkeiten haben miteinander. Der eine, möchte ich sagen, einfach relativ nah an Gott, der andere vielleicht ein bisschen weiter weg. Und ich habe einfach gespürt, wie Gott, ich habe da nur nicht gefragt, Herr, was ist jetzt bitte schön meine Nummer? Ich bin doch nicht der große Eheberater oder was. Und ich habe einfach gespürt, Gott beauftragt mich jetzt. Du wirst dir Zeit nehmen. Das war zweimal ein Samstagabend, einmal Sonntag und einmal ein Samstagabend, den kann man auch anders verbringen. Aber ich habe gespürt, Gott will mich jetzt benutzen. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Und ich habe wirklich zu Gott gerufen und ich wusste, das ist schwierig. Ich kann das selber nicht. Aber ich kann euch auch sagen, sind auch Tränen geflossen und so weiter. An den Reaktionen habe ich einfach gespürt, auch wenn nicht gleich die große Wende kam und alles wieder Rivarocci, alles in Butter. Ich habe einfach gespürt, Gott ist da. Und Gott will auch dich gebrauchen, jeden von uns. Und manchmal fängt es ja so wie auch heute, wie wir das auch gemacht haben, in ganz praktischen Dingen an, dass man sich einander hilft. So ein Fest kann einfach nur gelingen, wenn auch viele Hände mit anpacken. Und es ist eine schöne Vorübung für das Eigentliche, was Gott uns gebrauchen möchte, nämlich Menschen mit der versöhnenden Kraft Gottes in Verbindung zu bringen. Und das habe ich gespürt, wo ich beides mal dann gebetet habe, einmal mit Unterstützung, einmal, das lassen wir jetzt über uns ergehen. Übrigens jemand, der das auch schon erfahren hat, wo ich mal gebetet hatte, dass eine körperliche Heilung spontan eingetroffen ist, habe ich noch nicht oft erlebt in meinem Leben. Und es ist doch einfach wunderbar, wenn wir schwache Menschen, wir mit unseren Fehlern, die wir, und das eine oder andere, das nehmen wir ja sogar mit ins Grab, ob es ein Geheimnis ist oder sonst was, dass Jesus immer wieder uns eigentlich sagt Jesus, mit dem kommt her, empfangt den Heiligen Geist, gut gemacht, ihr seid würdig. Und nach unserem Ermessen waren sie es nicht. Sie konnten nicht glauben, sie mussten ihn sehen, sie haben sich versteckt, waren voller Angst. Und Jesus sagt, nein, du bist würdig. Jesus lebt für mich, großer Grund zur Freude. Großer Grund zur Freude. In 1. Petrus 3, Vers 21 heißt es, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ruft Petrus für Täuflinge zu, die ja oft noch geplagt sind von einem schlechten Gewissen. Und da kann ich es noch verstehen. Aber wenn Christen oder wenn Leute, die gläubig sind, 20, 30 Jahre mit Gott unterwegs sind und noch nicht immer wissen, dass sie kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen, dann tut es einfach weh. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Und wenn du da betroffen bist, dann sag es mal zu dir, ich brauche, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du Ja gesagt hast, ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben. Jesus sagt, Paulus sagt im Epheserbrief, dass Christus selber, um sie zu heiligen, hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5, Vers 26. Hebräer 10, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen im vollkommenen Glauben, besprengen unseren Herzen los von dem bösen Gewissen, gewaschen an Leib mit reinem Wasser. Wer Jesus Christus angenommen hat, wer glaubt, dass er lebt, ist frei, darf frei sein vom schlechten Gewissen. Wenn dich irgendetwas angesprochen hat, die Brigitte und ich werden nachher im zweiten Teil, werden wir nochmal einen Lobpreis machen, werden Brigitte und ich hinterm Vorhang auf euch warten. Hier vorne werden Benny und Katharina sein. Oder wenn du sonst ein Anliegen hast, Jesus lebt für mich, für dich. Er ist da, um dir wohl zu tun. Amen.